Ö1, Journal um 8.
Paul Schiefer im Studio, guten Morgen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr kündigt eine Hitzefreiregelung für die Schulen an und er kann auch einer Vorverlegung der Sommerferien etwas abgewinnen. In der Ukraine hat es wieder schwere Luftangriffe der russischen Armee gegeben. Mindestens 8 Menschen sind dabei getötet worden. In Venezuela ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer nach den beiden schweren Erdbeben auf 2300 gestiegen. Bei uns hören Sie ein Interview mit einem Helfer aus Deutschland. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet heute über eine Milliardenstrafe für den Internetriesen Google. Und bei der Fußball-WM trifft Österreich heute Abend auf Spanien. Die deutlich kühleren Wetteraussichten hat Michael Mattern.
Die extreme Hitze ist überstanden. Ab heute gibt es abwechselnd sonnige und unbeständige Tage bei durchschnittlichen Juli-Temperaturen. Die aktuellen Meldungen der Landeshauptstädte: Wien wolkig 21 Grad, Eisenstadt wolkig 20, St. Pölten und Linz wolkig 19 Grad, Salzburg wolkig 17, Innsbruck Nebelschwaden 14 Grad, Bregenz heiter 16, Graz stark bewölkt 21 sowie Klagenfurt wolkig 20 Grad. Die letzten Regenschauer im Bergland gingen jetzt ab. Nebel und Restwolken lösen sich auf. Damit setzt sich in den nächsten Stunden in ganz Österreich die Sonne durch. Es bleibt dann bis zum Abend überwiegend sonnig und trocken, auch wenn sich am Nachmittag vorübergehend noch einmal ein paar Quellwolken bilden. Bei teils kräftigem Nordwestwind wird es sommerlich warm, aber nicht mehr heiß. Höchstwerte 20 bis 27, im Osten und Süden bis zu 30 und in 2000 Meter um 10 Grad. In den nächsten Tagen ähnliche Temperaturen und weiterhin windig. Dazu am Samstag viel Sonne, morgen und am Sonntag auch einige Regenschauer.
Wir beginnen ausnahmsweise mit Fußball, denn Österreich trifft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika heute im 16. Finale auf Spanien. Allen ist bewusst, dass das ein mehr als schwieriger Gegner wird, aber das Nationalteam zeigt sich kämpferisch, berichtet aus Los Angeles Daniel Kulowitz.
Die Stimmung ist prächtig. Die Vorfreude ist riesig beim Team von Ralf Rangnick, dass man nun den nächsten Brocken vor der Brust hat.
Einen der Turnierfavoriten, eine der spielstärksten Mannschaften, die es im Moment auf der Welt gibt. Sie haben schon ewig kein Spiel mehr verloren. Die Mannschaft, die, glaube ich, die wenigsten Gegentore kassiert haben, nämlich gar keins. Damit ist alles gesagt.
Rangnick muss auf Philipp Wehne wegen einer Oberschenkelzerrung verzichten. Prass oder vermutlich Leimer werden ihn auf der Außenposition ersetzen. Aber der Teamchef lässt sich wie immer nicht in die Karten blicken, fordert aber folgenden Spielstil von seiner Mannschaft.
Mutig, sehr körperbetont, sehr aggressiv. 5 Tore haben sie bisher geschossen. Wir haben 6 geschossen, haben wir sogar ein Tor mehr geschossen als Spanien. Und wir brauchen ein Spiel, in dem wir tatsächlich über uns hinauswachsen.
Anpfiff 21 Uhr österreichischer Zeit in Los Angeles.
Es wird also wahrlich kein leichtes Spiel, aber es gibt moralische Unterstützung. Rund 2000 österreichische Fans sind nach Kalifornien gereist. Unser Korrespondent Christoph Kohl hat mit ihnen gesprochen.
Good morning, welcome to Hollywood.
Viele österreichische Fans verbringen die Zeit bis zum Match mit Sightseeing, unter anderem am berühmten Walk of Fame in Hollywood, und werden dort selbst zur Attraktion.
Wir singen Rot-Weiß Österreich.
Wir werden oft von Amerikanern angesprochen, die You are from Austria und erinnern sich an das tolle Tor scheinbar.
Einige wie Reinhard aus Vösendorf sind schon seit 2 Wochen in den USA und haben jedes Spiel der österreichischen Nationalmannschaft live im Stadion mitverfolgt.
Meine Stimme ist zwar schon etwas beleidigt, aber es wird Vollgas gegeben. Wir patchen unser Team zum Sieg.
Andere haben am Sonntag nach dem hochspannenden Unentschieden gegen Algerien der Qualifikation fürs 16. Finale spontan Flugtickets nach Los Angeles gebucht.
3 Minuten lang war Österreich ausgeschieden, da war man nicht geflogen und jetzt haben wir noch 3 Minuten später gebucht.
Wir sind auf der anderen Seite der Welt und dürfen wahrscheinlich eines der besten Spiele des Jahrhunderts erleben. Es ist wirklich ein Traum.
Havik und Ulfried aus Kärnten sind schon sehr gespannt auf das Spiel heute Abend.
Unsere Mannschaft muss alles geben. Wir müssen 110% einsetzen. Wir müssen den Spielfluss der Spanier unterbrechen. Und dann haben wir vielleicht ein Wunder von Los Angeles.
Da haben die spanischen Fans hier vor dem Dolby Theater, in dem die Oscars verliehen werden, etwas dagegen. Sie sind sich der Favoritenrolle ihres Teams bewusst. Darauf ausruhen dürfe man sich aber nicht, wie das Beispiel Deutschland gezeigt habe.
We must be favorite. for this match, but I think it's difficult to win. We are seeing with Germany.
Die spanischen Fans hoffen heute im Stadion auf die Unterstützung der großen lateinamerikanischen Gemeinschaft in Los Angeles. Rund die Hälfte der Bevölkerung der Metropole, also ca. 5 Millionen Menschen, sind Latinos und werden wohl zu Spanien halten. Hoffen jedenfalls die Spanier hier.
Yo creo que todos los latinos van a ir con España.
Die österreichische Community ist mit rund 2000 Auslandsösterreicherinnen und Österreichern klein, aber fein. Beim Public Viewing in einer Brauerei treffen wir Benjamin aus dem Burgenland, der sich das Spiel gemeinsam mit österreichischen Freunden hier anschauen wird.
Sowohl Österreicher als auch Amerikaner in einer Bar. Leider nicht direkt vor Ort, aber wir sind mit dem Geist dabei.
Schauplatzwechsel auf einen Fußballplatz unweit von Downtown LA. Hier trainiert ein Mädchenteam. In einer ORF-Weltweit-Reportage von meinem Kollegen Markus Müller haben sie erzählt, wie schade sie es finden, dass sie sich keine Tickets für WM-Spiele leisten können. Jetzt hat ihnen der österreichische Fußballbund ÖFB 25 Karten für das Match heute geschenkt. Die Freude bei den Mädchen ist groß.
I'm really excited to see the match. We're really honored to go.
Seeing players play and this is like a once in a lifetime experience.
Zum Dank werden sie heute Österreich anfeuern und üben schon mal fleißig die entsprechenden Fangesänge.
Gute Stimmung also vor dem heutigen Spiel Österreich gegen Spanien. Christoph Kohl hat berichtet. Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS war im Morgenjournal um 7 zu Gast. Da hat er die von der Regierung angekündigten Reformen im Bildungsbereich verteidigt. Er hat aber auch zu den extrem hohen Temperaturen in vielen Klassenzimmern während der Hitzewelle Stellung genommen und er hat eine Regelung angekündigt, die es möglich machen soll, den Kindern in Zukunft Hitze freizugeben.
Es war unerträglich heiß und wir haben gesehen, dass über so eine lange Hitzeperiode das nicht mehr zumutbar ist. Wir haben aber schulrechtlich keine Möglichkeit, beispielsweise Stunden zu verkürzen oder auch einmal statt Unterricht nur Betreuung anzubieten. Da haben wir ein sehr starres Gerüst und das müssen wir verändern. Das muss aber noch mit Expertinnen und Experten beraten werden, auch mit den Schulpartnern, um eine sinnvolle Regelung zu finden, wo sowohl für die Eltern sichergestellt ist, dass es noch eine Betreuung gibt, als auch Flexibilität für die Schulen entsteht, dass man nicht normal Unterricht macht, wenn 40 Grad am Tag angekündigt sind.
Ab wann könnte es diese hitzefreie Regelung geben?
Ich möchte es so zügig wie möglich machen. Ich hoffe, dass es hier über den Sommer schon eine gemeinsame Perspektive gibt.
Ganz kurz noch zum Vorschlag, die Sommerferien vorzuverlegen. Das hat jetzt auch zuletzt der Kärntner Landeshauptmann vorgeschlagen oder gefordert. Werden Sie das aktiv unterstützen?
Es war ein Vorschlag von Bettina Emmerling in Wien. Diesen Vorschlag finde ich positiv, finde es auch gut, dass andere Bundesländer diesen jetzt unterstützen. Die Evidenz ist sehr, sehr klar, nämlich die Tage werden kürzer, jetzt schon. Und im August sind sie deutlich kürzer, damit die Nächte länger und die Nächte kühler als noch im Juni. Das heißt, eine Vorverlegung der Sommerferien kann hier eine Entlastung bringen. Wichtig ist, das kann nicht die einzige Maßnahme sein. Wir müssen in die Infrastruktur investieren, in Kühlung, in Belüftung, in Beschattung. Aber ja, eine Vorverlegung der Sommerferien kann hier Entlastung bringen.
Sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS im Morgenjournal um 7. Ein anderer Teil der von der Regierung präsentierten Reformen betrifft den Gesundheitsbereich und dazu gibt es lobende Worte von Andreas Huss, der ist der Arbeitnehmerobmann der österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Die angekündigte Gesundheitsreform sei zwar kein großer Wurf, es gäbe aber Verbesserungen für die Menschen.
Das Problem der österreichischen Gesundheitsversorgung ist, dass wir lange Wartezeiten haben. Wait or pay, sagt die OECD dazu. Also entweder sie bezahlen oder sie bekommen eben nicht sofort einen Termin.
Zu der kommen
und aus dem Grund ist es mir schon wichtig zu sagen, mit dieser Gesundheitsreform ist adressiert, dass die Menschen am Ende des Tages weniger Wartezeiten haben, dass die Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben und dass die Qualität der Versorgung verbessert wird. Und diese Ziele sind wichtig.
Sagt ÖGK-Obmann Andreas Huss in der Zeit im Bild 2 im Gespräch mit Martin Thür. Nächstes Thema ist der Krieg in der Ukraine, denn die russische Armee hat Teile des Landes in der Nacht wieder mit massiven Luftangriffen überzogen. Betroffen war unter anderem wieder die Hauptstadt Kiew. Ganze Wohnhäuser sind in Brand geschossen worden. Es gibt mindestens 10 Tote und Dutzende Verletzte. Hartmut Fiedler berichtet.
Drohnen, Raketen, Sonderzahl, Angriffe der russischen Luftwaffe. In mehreren ukrainischen Städten galt über viele Stunden Luftalarm und für die Bevölkerung hieß das wieder hinunter in die Luftschutzkeller. Direkt betroffen war Kiew. Ein sechsstöckiges Wohnhaus wurde bei einem direkten Angriff in Brand geschossen. Es stürzte in sich zusammen, berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko. Die russischen Angriffe waren heftiger als in den Tagen davor. Polen und Finnland setzten vorsorglich die eigenen Streitkräfte in Alarmzustand und schränkten den Zugang zu ihrem Luftraum ein.
In der Nacht auf heute, genau vor einer Woche, haben zwei schwere Erdbeben Venezuela getroffen. Mittlerweile sind 2300 Todesopfer offiziell bestätigt. Weitere 10.000 gelten als vermisst. Doch Hilfskräfte vor Ort sind sich sicher, die tatsächliche Zahl der Erdbebenopfer liegt weit darüber. Das schätzt auch der Vizepräsident des Deutschen Bestatterbundes. Er ist seit einer Woche mit mehreren seiner Kollegen im Land, um bei der Identifizierung der Verstorbenen zu helfen. Katharina Wagner hat Markus Meichle in der Hauptstadt Caracas erreicht.
Herr Meichle, für Sie ist das nicht der erste Einsatz bei einem Erdbeben. Können Sie uns sagen, wie groß im Vergleich dieses Ausmaß Ihnen erscheint dieses Mal?
Also das kann ich Ihnen sehr genau sagen. Unser Team gibt es seit dem Abbeben in der Türkei 1999. Wir waren in Taiwan beim Abbeben, wir waren beim Tsunami in Thailand. Und ich kann Ihnen sagen, diese Bilder, wo ich hier sehe, an dieser immensen Anzahl von Verstorbenen, liegen wir eher so wie das, was ich eigentlich aus Thailand kenne, in Khao Lak, wenn in einer Sammelstelle so überschlagen 5000 Verstorbene liegen. Es ist ein unvorstellbares Bild, auch für uns als Einsatzkräfte und als Bestatter, dies zu sehen. Du fängst auch nicht das Zählen an, das kannst du auch gar nicht. Wir müssen täglich abarbeiten, wir sind hier ein Vorausteam. Die Regierung hier hat uns kein großes Team erlaubt, aber wir können vielleicht die Einsatzkräfte hier und die wo hier das machen müssen, die können wir unterstützen und unser Material zurücklassen. Mehr können wir leider nicht tun, wie das, was nur gewollt ist.
Das hört sich danach an, als wären das weit mehr als 2000 Tote, von denen die Regierung bisher spricht. Ist das richtig oder gehen Sie auch davon aus?
Diese Zahlen können keinenfalls stimmen. Wenn Sie hier durch das Krisengebiet unterwegs sind und an den Einsatzstellen mit den Teams, was in der Luft liegt, was Sie riechen können, da wissen Sie schon, einem Gebäude, das ist nicht nur ein Verstorbener, es sind mehrere Verstorbene. Also ich würde die Zahl mal eher tendenziell zwischen 50 und 70.000 Verstorbene benennen. Und jetzt ist natürlich das schon viele, viele Stunden her seit dem Erdbeben. Die Arbeiten beginnen mit Baggern, mit großen Maschinen. Aber immer wieder kommt man an Stellen, wo dann Verstorbene rauskommen.
Was sind denn die größten Nöte, die Sie im Moment benennen können und wo können Sie denn da helfen?
Müssen Sie sich so vorstellen, dass es hier an kleinen Dingen schon fehlt. Dinge, die, wo man für diese Arbeit benötigt. Pinzetten, Skalpelle. Wir haben jetzt unser Material, lassen wir alles zurück, lassen wir alles hier. Die in der Rechtsmedizin haben nichts. Das ist unvorstellbar. Nicht wie bei uns in Österreich, wie in Europa. In der Rechtsmedizin liegen über 500 Verstorbene und das bei Temperaturen von 35 Grad.
Also Kühlung gibt es an diesem Sammelpunkt auch keine, kann man sich vorstellen.
Es gibt Kühlungen, es sind sogenannte Kühlcontainer aufgebaut, doch die Kühlcontainer sind zum Teil voll durch die große Lagen. Wir haben Gebäude, da sind in einem Gebäude bis zu 150 Verstorbene. Dann kann es tatsächlich sein, da melden sich dann auch keine Angehörigen mehr. Und man geht hier schon sehr akribisch vor, um herauszufinden, wer war wer, wer kennt noch jemand, dass die Verstorbenen nicht in den Trümmern verbleiben, sondern dass die Verstorbenen auch bestattet werden. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, auf den Straßen wird Kalk gestreut gegen Ungeziefer. Also das sind schon sehr verstörende Blicke und die Medien haben nicht überall freien Zugang zu diesen Einrichtungen, um dort auch drehen zu dürfen.
Wie kann man sich denn die Identifizierung vorstellen? Wie lange dauert es denn so im Schnitt, um die Menschen, die da unter den Trümmern verstorben sind, zu identifizieren?
Also wir nennen das einen DVI-Standardverfahren, Fingerabdrücke, forensisch, Fotografie, Bilder, Dinge, da wo ein Matching auf jeden Fall passen muss und was nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, bekommt der Verstorbene eine Nummer und wird dann bestattet. Und dieser Datenstamm der DNA wird dann festgehalten, dass man später weiß, welche Fallnummer, welche Asche von welchem Verstorbenen war.
Wie lange bleiben Sie denn jetzt voraussichtlich noch in Venezuela? Ist das begrenzt von Regierungsseite oder kommt das wirklich darauf an, wie lange Sie dort gebraucht werden?
Ja, natürlich, uns geht jetzt das Material aus. Wir sind jetzt gleich eine Woche in Venezuela. Wir würden jetzt den Rückzug anziehen und ein zweites Team hinzuziehen. Die venezolanische Regierung sieht es momentan aber anders im Krisenstab. gab. Andere Rescue-Teams sind schon wieder abgereist und sind schon wieder auf dem Rückzug. Ich nehme an, dass wir bis morgen auch unseren Rückzug anfangen und leider kein zweites Team nachziehen können.
Sagt der Vizepräsident des Deutschen Bestatterbundes über die Lage in Venezuela im Gespräch mit Katharina Wagner. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet am Vormittag über eine Rekordmilliardenstrafe gegen den Internetriesen Google. Die EU-Kommission hat Google bereits 2018 zu einer Strafe von mehr als 4 Milliarden Euro verurteilt. Der Konzern habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht durch das Betriebssystem Android. Google hat berufen und jetzt 8 Jahre später entscheiden Europas Höchstrichter. Aus Brüssel berichtet Tim Kuperl.
Es ist nicht die erste Milliardenstrafe gegen Google. Und bereits die zweite, die vor dem EuGH in Luxemburg verhandelt wird. Die EU-Kommission hat die Kartellrechtsstrafe bereits vor 8 Jahren, 2018, verhängt. Die damalige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Unsere Entscheidung stoppt Google dabei, zu kontrollieren, welche Suchmaschinen und Browser auf Google Android vorinstalliert werden können. Google legt damals Berufung ein. Die erste Instanz bestätigt aber die Entscheidung der EU-Kommission. Jetzt sind die EuGH-Höchstrichter am Zug. Ein guter Hinweis darauf, wie die höchstrichterliche Entscheidung ausfallen dürfte, bieten in der Regel die Schlussanträge der Generalanwaltschaft. Im vergangenen Jahr lautet deren Empfehlung an die Höchstrichter, die Milliardenstrafe gegen Google voll zu bestätigen. Sollte der EuGH in Luxemburg heute dieser Empfehlung nachkommen und die Kommissionsentscheidung bestätigen, dann wäre Google mit einem Jahresumsatz von mehr als 370 Milliarden Euro wohl leicht in der Lage, die 4 Milliarden Euro Strafe aus der Portokasse zu zahlen. Verstimmungen werden eher auf politischer Ebene nicht ganz ausgeschlossen. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump mehrmals mit Gegenmaßnahmen gedroht als Antwort auf Kartellrechtsstrafen der EU-Kommission. Jetzt wäre dafür ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Gerade erst ist das Zollabkommen zwischen USA und Europäischer Union in Kraft getreten, mit weitgehend zollfreien US-Importen und einem Einheitszollsatz von 15% für EU-Exporte in die USA. Dieses Abkommen wäre im Fall von US-Vergeltungsmaßnahmen wohl neuerlich akut gefährdet.
Am Landesgericht Wien könnte heute ein Urteil fallen, und zwar beim Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Alles dreht sich dabei um eine Lebensversicherung, die die Wiener FPÖ für Strache abgeschlossen hat. Und Strache soll versucht haben, diese Versicherungspolize zu seinen Gunsten zu ändern, was dieser bestreitet. Petra Pichler berichtet.
Gestern wurden im Prozess noch mehrere Zeugen befragt, darunter der amtierende FPÖ-Wien-Chef Dominik Knepp. Der verwies auf einen von der FPÖ beauftragten Experten, der festgestellt habe, dass die Partei und nicht Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Begünstigte der Versicherung sei. Die Staatsanwaltschaft ortet Untreue bei Strache und wirft ihm vor, er habe 2014 die Versicherungssumme im Erlebensfall auf sich umschreiben lassen, ohne Parteibeschlüsse. Strache hat im Prozess die Vorwürfe als völlig falsch zurückgewiesen. Die 940.000 Euro hohe Lebensversicherung sei eine Pensionsvorsorge der Partei für ihn gewesen. Heute will das Gericht noch Strache zu den Zeugenaussagen befragen. Auch eine letzte Zeugin ist geladen. Läuft alles nach Plan, soll danach das Urteil gesprochen werden.
Die Meldungen hat Christine Kreuz.
Bei den USA-Iran-Gesprächen in Katar gibt es laut dem katarischen Außenministerium Fortschritte. Details werden allerdings nicht genannt. Beide Seiten planen die Verhandlungen zur Einhaltung des Abkommens nach den Trauerfeierlichkeiten, die an diesem Wochenende für den früheren iranischen obersten geistlichen Führer Ali Khamenei im Iran stattfinden, fortzusetzen. Die Trauerfeierlichkeiten für den vor 4 Monaten Getöteten hätten ursprünglich im März stattfinden sollen und wurden wegen des Kriegs verschoben. Der oberste Gerichtshof, der OGH, entscheidet heute über das erste Urteil gegen Signa-Gründer René Benko. Benko ist im Oktober 2025 in erster Instanz am Landesgericht Innsbruck teilschuldig gesprochen und zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. In einem zweiten Anklagepunkt wurde er freigesprochen. Der Schuldspruch wurde vom Angeklagten bekämpft. Gegen den Freispruch hat die WKStA Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Die US-Regierung lehnt eine Verlängerung des Freihandelsabkommens USMCA mit Mexiko und Kanada in seiner aktuellen Form ab. Laut dem US-Handelsbeauftragten beginnt damit eine Frist von 10 Jahren bis zum Auslaufen des Abkommens. Washington plant, durch Änderungen Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft stehen die nächsten Achtelfinalisten fest. Belgien wirft Senegal nach einer dramatischen Aufholjagd mit 3:2 aus dem Bewerb und auch der Gastgeber USA ist durch den Sieg mit 2:0 gegen Bosnien weiter, sowie England mit 2:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Heute spielt Österreich gegen den Europameister Spanien. Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Wetter zunächst noch Restwolken und an der Alpen-Nordseite letzte Regenschauer. Tagsüber zunehmend sonnig, lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und nicht mehr so heiß. Höchstwerte 20 bis 27 Grad im Osten und Süden bis zu 30 Grad.
Das war das Morgenjournal um 8. Franz Renner, Regie, Wilhelm Wimmer, Technik und am Mikrofon Paul Schiefer. Es ist 8:20 Uhr.